Ist das nicht ein wunderschöner Morgen?
Ach was, du mich auch.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Sagt hallo. Und herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino bei Radio Blau, Radio Korax, Radio Fratz und überall sonst.
I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Ja, mit Jin, hi.
Hallo.
Und anderen Stimmen nachher hier noch in eurem Kopf. Bis es soweit ist, hören wir Musik und Veranstaltungstipps. Und sagen, schnallt euch an, viel Spaß und gute Unterhaltung die nächsten Stunden hier bei Filmriss.
Fremde Weiber, die in irgendwelchen Tümpeln hocken, sind keine Basis für irgendein Regierungssystem. Die oberste Exekutivmacht leitet sich her von einem Mandat der arbeitenden Massen und nicht von einer verlogenen Wasserzeremonie. Halt's Maul!
So, da sind wir bei den
Filmstarts der Woche.
Genau, und in dieser Woche, ja, mal ein bisschen ruhiger, aber echt durchaus mit einigen Highlights, die hier anstehen und über die wir auf jeden Fall sprechen wollen oder zumindest Filme, auf die wir uns durchaus gefreut haben. Und einer der Filme, die bei mir ja jetzt auch dann in der Sendung kurz vorm Jahreswechsel, da hatten wir es gemacht, ne, oder kurz danach, auf jeden Fall um den Jahreswechsel herum, wo wir uns so ein paar bisschen auf unsere Highlights vorgefreut haben. Da war auch einer dabei, dessen Prämisse für mich doch ziemlich gut klang, muss ich sagen. Also ich fand den Trailer schon wirklich fantastisch und ich mag halt Sam Rockwell einfach gerne. Der bringt halt immer so ein bisschen eine sehr schön irre Note irgendwie in seine Rollen rein und auch in die Filme, an denen er mitwirkt. Sei es jetzt irgendwie Per Anhalter durch die Galaxis beispielsweise.
Oh, ja.
Oder vieles anderes, an dem er mitgewirkt hatte. Three Billboards, Seven Psychos. Also wirklich klasse Schauspieler. Ich mag ihn einfach gerne. Und die Tatsache, dass er hier als Zeitreisender in einen Diner kommt und die Menschen davon überzeugen will, dass sie alle dem Untergang geweiht sind und er eine Gruppe von Freiwilligen zusammentrommelt, um mit denen die Welt zu retten. Das wirkte auf mich doch irgendwie schon mal als eine sehr gute Synopsis, so eine sehr gute Prämisse auf jeden Fall für den ersten Film von Gore Verbinski. Gore Verbinski, das schicke ich noch vorab hier, war ja in den frühen Nullerjahren eigentlich so der Garant für großes Blockbuster-Kino gerade auch. Bei ihm war man zumindest auf jeden Fall irgendwie immer gespannt, was als nächstes kommen würde. Ne? Also irgendwie angefangen von The Mexican, Mäusejagd damals noch, über eben die Ring-Remakes und natürlich die Flucht der Karibik-Filme bis hin zu Rango, den ich jetzt letztlich nochmal gesehen habe. Und was für ein geiler Film.
Der ist so gut.
Der ist so gut. Also wirklich, der ist auch wirklich nicht groß gealtert so. Den kann man auch immer noch mit großem Gewinn auf jeden Fall sich anschauen. Dann kam Lone Ranger und nicht nur ein künstlerischer, sondern auch wirklich ein kommerzieller Flop. Total Katastrophe. Und von der hat er sich nur bedingt wieder erholt. Er ist dann nach Deutschland gegangen und hat A Cure for Wellness inszeniert. Deutsche Co-Produktion das Ganze. Und da gab es wohl auch schon die Grundlage für die Zusammenarbeit mit der Konstantin, mit der er auch jetzt wieder für Good Luck, Have Fun, Don't Die zusammengearbeitet hat. Den ersten Film, den er selber als Regisseur inszeniert hat, nach 9 Jahren. Also Cure for Wellness kam dann 2016 in die Kinos und jetzt auch 2026. Eben Good Luck, Have Fun, Don't Die. Und ja, die Erwartungen waren also entsprechend hoch in jedem Fall. Und werden in den ersten Minuten auch ziemlich erfüllt, finde ich.
Hm.
Macht viel Spaß.
Ich auch, ja.
Am Anfang.
Gut Spaß.
Temporeich.
Ja. Sam Rockwell ist einfach irgendwie super und unterhaltsam. Und man denkt sich so, ja, jetzt wird's richtig geil. Cool, so die Szene ist auch, glaube ich, im Trailer, oder das, die habe ich auf jeden Fall vorher schon so einen Teil davon im Kino gesehen, wo er halt im Diner ist und den Leuten sagt, ich komme aus der Zukunft, ich brauche eine Crew, mit der ich die Zukunft retten kann. Und so, und das ist eigentlich so, man denkt so, okay, was kommt jetzt noch? Jetzt bin ich mal gespannt auf, wie die das anstellen und was jetzt passiert. Ja.
Ja, und dann kommen halt eben noch 120 Minuten Film, ne? Also der ist ja jetzt auch mit 135 Minuten nicht gerade kurz insgesamt. Und dann beginnt er eben von der Hauptstoryline abzuweichen und schaut, wie die einzelnen Figuren an diesen Ort gekommen sind, so. Immer mal.
Ja, genau. Und diese einzelnen Geschichten kritisieren dann immer irgendwie. Aber ich finde sehr, sehr oberflächlich so einzelne Punkte der Technik und des Handys und des Internets. Also hier Virtual Reality, Handys im Generellen und
TikTok.
Genau, TikTok im Speziellen. Ja, und noch eine ganz weirde Story.
Also er wählt seine Freiwilligen quasi ja schon bewusst aus, denn er ist da ja nicht zum ersten Mal in diesem Diner, sondern schon zum x-ten Mal, ne? Also wie viel waren es?
117.
Insgesamt? 117 Versuche waren es
insgesamt. Hast du gemerkt?
Ich habe ihn gestern Nacht gesehen.
Ja, ja, genau, ich hatte mir das auch irgendwie notiert.
Ganz frisch.
117.
Genau, 117 Mal.
Ja, der kennt die auch alle. Halt.
Er kennt die alle irgendwie schon und weiß auch bei jedem, der sich dann freiwillig meldet, aber nicht tauglich ist, so, nein!
Mit deiner Hand runter!
Nicht Crack!
Genau, ja. Das ist also wirklich sehr, sehr schön pointiert und erzählt halt auch irgendwie viel mit, so in der Geschichte. Und dann, ja, bekommen wir halt eben diese Hintergrundgeschichten zum Teil halt eben zumindest präsentiert von den einzelnen Figuren. Da haben wir dann eben ein Lehrerpärchen, die eben an der Schule sind und dort von so Handy-Zombies dann quasi verfolgt werden.
Zombies einfach.
Zombies, genau. Smartphone-Zombies. Du hast es schon gesagt, diese Liebesgeschichte halt eben mit Virtual Reality, die dann irgendwie falsch abbiegt. Und ja, nicht von allen Figuren werden die Geschichten erzählt und überhaupt ist dieser Film dann einfach, also er geht dann halt eben immer wieder in dieser Hauptstoryline natürlich zurück und das finde ich auch immer wieder unterhaltsam, wie sich diese Nacht entwickelt und diese Flucht entwickelt, das ist schon, oder diese Jagd mehr oder weniger, der Zeitdruck, der ihnen auch in den Nacken hängt.
Ja.
Aber der Film verzettelt sich einfach.
Ja.
Gewaltig.
Ja. Ja, also es ist halt, also ich finde auch den Anfang stark und dann fängt es sehr schnell aber an für mich stark, stark abzunehmen und vor allem das Ende finde ich ganz schrecklich. Und ich finde es eben auch sehr schade, weil ich eigentlich die Prämisse super fand und dachte, da könnte irgendwie ein cooler Film entstehen und es gibt aber so viele Lücken, was mich vor allem gestört hat in der Geschichte. Also es gibt ganz viele Dinge, die nie wirklich geklärt werden, wo nie wirklich die Hintergründe erklärt werden, auch wie es funktioniert und wie das in dieser Welt funktioniert und das ist ja gerade auch für solche Filme einfach super wichtig, dass es so ein festes System hat irgendwie, in dem sich das bewegt, damit man irgendwie Spaß haben kann, finde ich. Und es gibt aber ganz viele Sachen, die offen gelassen werden.
Naja.
Aber nicht bewusst,
andererseits, was ich hatte, und wodurch ich da durchaus auch meinen Spaß dran hatte, war halt eher so ein Everything Everywhere All at Once Feeling, weißt du? Also an jeder Ecke kommt irgendeine andere crazy Idea und wir werfen mal einfach alles an die Wand und schauen, was hängen bleibt. Also ich glaube, so ein Film wie dieser hätte halt eben auch ohne Everything Everywhere All at Once sicherlich nicht stattfinden können so oder finanziert werden können, weil einfach da eine gewisse Bereitschaft auch drin steckt, halt wirklich einfach mit Ideen amok zu laufen. Und damit funktioniert er eigentlich ganz gut, für mich zumindest auf jeden Fall. Also dass er halt schon irgendwie immer mal wieder überraschend war, einfach so. Also man weiß einfach nicht, was als nächstes passiert und welche völlig bescheuerte Idee bis hin zu Riesenkatzen halt irgendwie dann da als nächstes kommt. Aber als Gesamtfilm ist es halt wirklich einfach, ja, schwierig.
Ja. Also ich würde tatsächlich, also ich fand, dass es irgendwie ganz anders, also ich verstehe schon so ein Grundding, wie man da, ne, also dass es so durch Everything Everywhere at Once entstehen konnte, aber da hat er irgendwie, bei Everything Everywhere All at Once hat sehr funktioniert für mich. Und ja, da war auch sehr erklärt, dieses, wie es funktioniert. Und dann kamen super viele Ideen und es war weird und kam irgendwie dazu. Aber es war okay, weil das Grundprinzip klar war, wie das funktioniert in diesem Film. Und hier jetzt, ich fand es tatsächlich irgendwann unglaublich vorhersehbar. Also fast jede neue Entdeckung und fast alles, was passiert ist, fand ich unfassbar vorhersehbar, weil es nicht komplett verrückt war irgendwie, sondern weil sie immer nur geschöpft haben aus dem Film und aus dem, das wäre das Wildeste, was jetzt passieren, wenn das sowas jetzt passieren würde und dann passiert das irgendwie. Und gerade das Ende, die Eröffnung am Ende war für mich sehr schnell klar. Hm. Also eigentlich fast den ganzen Film lang. Und das ist dann auch irgendwie schade. Aber ich weiß, es ging, glaube ich, nicht allen im Kino so. Es gab ein Aufatmen im Saal auf jeden Fall.
Aki hatte auch, glaube ich, auch sehr viel Spaß einfach durch die Überraschungen, die sie ja hier wieder boten.
Ich glaube, der kann Spaß machen auf jeden Fall. Also ich saß auch im Kino in einem fast vollen Saal in der Sneak halt. Und also die Leute haben Spaß gehabt, die haben gelacht die ganze Zeit. Und es war schon so. Und bei manchen Szenen, wo ich mir dachte, oh Gott, da haben trotzdem ganz viele gelacht. Das heißt, es ist halt einfach auch wieder ein bisschen Geschmackssache, aber also mir war der auch einfach ein bisschen zu viel und gar nicht, weil ich mag eigentlich so, wenn viel passiert und wenn irgendwie das komplett, wenn es keine ruhige Minute gibt, ist manchmal halt auch geil und Everything Everywhere All at Once ist ja ein gutes Beispiel, da ist ja schon, passiert ja auch schon viel, aber der ist trotzdem rund als Film und der hat trotzdem irgendwie das, was er zu sagen hat, sagt er auf eine gute Art, ohne dass irgendwie, also ich fand bei dem Film jetzt waren halt so Szenen, wo so irgendwas batshit crazy stuff passiert und es ist so boom, 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 und dann lachen alle und es ist ganz weird und dann kommt plötzlich eine Szene, bei der man mitfühlen soll und die ist aber so irgendwie tone deaf, dass ich das Gefühl habe, so, ich kann gerade gar nicht, also ich bin noch so, hä? Und bei Everything, Everywhere, All at Once, oh Gott, das ist so oft zu sagen, ist wirklich schlimm. da gab's Szenen, die, keine Ahnung, da haben die Wurstfinger und man lacht und dann gibt's eine Szene, bei der ich weinen muss, weil die so trotzdem sich so echt anfühlt.
Ja.
Und ich weiß nicht, irgendwie, voll, der hat das hier nicht ganz hinbekommen, fand ich. Und vielleicht auch ein bisschen durch die Dialoge, weil ich fand die teilweise sehr, sehr hölzern und sehr so, wie als hätte die irgendwie ein 13-jähriges Tumblr-Girl geschrieben. Ich weiß nicht, das vielleicht ein bisschen, aber also es war nichts teilweise Sachen so, ja, absolut nichts gegen 13-jährige Tumblr-Girls, aber vielleicht bei so einem Film, I don't know.
Ja, ja, maybe. Ging mir ähnlich. Das Ensemble ist schon gut, ne?
Schon.
Michael Peña unter anderem dabei halt.
Juno Temple mag ich gerne.
Ja, genau. Mhm. Also, das hat schon, die haben schon Spaß mitgebracht in jedem Fall da auch. Und gerade eben das Investment von Sam Rockwell als Man from the Future ist hier auf jeden Fall schon hoch anzurechnen. Aber ja, das Drehbuch stammt von Matthew Robinson. Das war wohl auch so der Ausschlagpunkt für Gore Verbinski, den Film zu inszenieren, als er das gelesen hatte, sich mal wieder auf einen Regiestuhl zu setzen. Der hatte Love and Monsters vorher gemacht und diesen Dora und die Goldene Stadt. Ja. Hm. Hey, lach nicht, der ist gut.
Sorry.
Ja. Ja, aber das Ende, ne, das ist wirklich so ein Faktor. Normalerweise reden wir ja nicht groß über das Ende, aber das Ende ist halt wirklich einfach, es ist einfach wahnsinnig CGI-Effekt überladen auch. Ne?
Oh, ja.
Also wenn bis zu dem Punkt halt alles irgendwie schön handgemacht war oder irgendwie so ein bisschen zumindest auch so den Geist von handgemachtem irrsinnigen, alleine schon das Kostüm von Sam Rockwell, das ist eine große Anspielung natürlich an 12 Monkeys, an Cole, aber nochmal irgendwie auf 20 gedreht, aber dann halt irgendwie dieses völlig effektüberladenes Finale.
Oh Gott, das hat mich so müde gemacht, da war ich so, ach bitte, könnt ihr aufhören, kannst du wieder zurückgehen zu dem, einfach nicht so viel davon.
Und diese ganzen Anspielungen, also ich weiß nicht, was das Hamlet-Zitat mit einem Film verloren hat und diese ganzen Roboter, die ja irgendwie aus Kinderfilmen größtenteils kamen und es war so mit so Anspielungen und sowas auch überladen, die irgendwie nicht einen wirklichen Zugang, also Zusammenhang mit der Geschichte hatten auch und irgendwie nicht,
ja, aber es gab am Anfang eine Anspielung an Portal, das Spiel, da war ich froh, da war ich so, was? Wir haben 2026, wo kommt das denn jetzt?
Und das in einem technisch kritischen Film quasi.
Ja, aber da war ich dann wieder so, das hat es mich rausgeholt.
Und wir haben ja eine Minute noch gekriegt von der lieben Aki und wollen euch natürlich nicht ihre Meinung noch vorenthalten hier zu Good Luck Have Fun Don't Die.
Für mich persönlich war es durchweg eine positive Überraschung. Ich fand den Film sehr unterhaltsam, unvorhersehbar und einfach durchweg crazy. Es passiert super viel auf einmal. Man rechnet mit allem, was passiert, überhaupt nicht. So ging es mir zumindest. Und für mich war der Film so ein bisschen wie Love, Death and Robots, diese Kurzfilme auf Netflix oder wie Black Mirror-Folgen, alle an einem Stück. Also es war richtig interessant erzählt, wie sich die Welt entwickelt hat, wie die Menschen jetzt mit dieser neuen Technologie zurande kommen und wo es hinführt. Und alles insgesamt war einfach ein crazy Ablauf von unerwarteten Sachen. Und es war für mich eine tolle Erfahrung. Ich würde dem Film jedem empfehlen, den ich kenne, und empfehle auch euch den Film, ihn zu gucken, und bin gespannt, was die anderen noch dazu zu sagen haben.
Ne?
In diesem Sinne, tschüssi!
Genau, vielen Dank an die verschnupfte Aki. Also guckt den Film euch an für Sam Rockwell. Ihr könnt auch nach 20 Minuten raus. Da habt ihr das Beste gesehen, definitiv am Film. Die Eröffnungssequenz ist einfach so das Beste.
Oder er gefällt euch extrem.
Und dann genau, setzt euch, bleibt vielleicht sitzen und ja, gebt euch dem hin, lasst euch mitziehen durch die Nacht. Und dann weiß ich nicht, ja, steckt eure Erwartungen nicht so hoch, auf jeden Fall.
Ja.
Und dann habt ihr, glaube ich, eine gute Zeit.
Schaltet den Kopf aus,
ja.
Dann geht's vielleicht.
Genau. 132 Minuten oder 134 Minuten insgesamt.
Knackige 134
Minuten. Good luck, Herr Fun Don't Die. Sehr zu empfehlen, natürlich auch gerade in der Originalversion. Läuft auch wirklich sehr breit an, sowohl in den Multiplex-Kinos als auch im Arthouse-Kino. Ab dieser Woche zu sehen. Ja, und seine Premiere auf der Berlinale gefeiert, im Berlinale Special. Da hatte ich ihn auch schon gesehen. Naja, gut. Kommen wir zu was anderem. Und zwar zu einem Film, der seine Premiere in Cannes gefeiert hatte. Da gehört er auch irgendwo ein Stück weit hin. Denn Nouvelle Vague ist der erste Film von Richard Linklater, der komplett in Französisch gedreht ist. Und ja, ein Making-of von Abou de Souffle von Jean-Luc Godard, Außer Atem, dem Klassiker der Nouvelle Vague aus dem Jahr 1960. Und ja, eine schöne Hommage wirklich so einfach an den Film und seine Entstehungsgeschichte. Das könnte schon alles irgendwie so gewesen sein, ne, wie das da gezeigt wird, oder?
Ja.
Ja.
Vielleicht. Man kann es nicht sagen, man war nicht dabei. Aber
man hat schon so ein bisschen das Gefühl, dabei zu sein.
Extrem Spaß gemacht. Ja, es hat sich sehr irgendwie auch angefühlt wie eine Doku aus der Zeit, also weil es auch so natürlich in dem Stil ein bisschen von der Zeit gemacht ist. Und schwarz-weiß und so auch.
Und weil es auch durchaus viele Off-Kommentare gibt quasi und Dinge, ja, die erklären so,
genau,
Namen, die um sich geworfen werden und so.
Ja, und also mich als absoluten Außer-Atem-Laien hat das trotzdem sehr mitgeholt. So, ich hab den nicht mal geschaut. Schande. Und trotzdem war ich einfach komplett mitgerissen und der hat mir extrem Spaß gemacht. Oder vielleicht auch deswegen, ich weiß nicht, ob richtige Fans vielleicht so sind, so, okay, was soll das jetzt? Aber kann ich nicht sagen, aber mir hat es sehr Spaß gemacht. Er war auch sehr lustig einfach irgendwie so in seiner ganzen so Machart oder wie die Charaktere einfach sich bewegen. Und es kann auch einfach sein, dass es überhaupt nicht so war beim Dreh, aber scheißegal, weil es ein eigener Film und der macht Spaß.
Ja, mir hat er nicht so Spaß. Also ich fand ihn nicht.
Party Pooper.
Ich fand ihn nicht voll schlecht, gar nicht. Ich fand ihn voll in Ordnung. Es war okay, den zu gucken. Ich habe mich die ganze Zeit nicht so ganz, für mich hat sich die ganze Zeit nicht so ganz erklärt, warum der Film wirklich da ist, warum ich den brauche. Ich habe schon Bock bekommen, ich habe den Originalfilm auch nicht gesehen und habe auf jeden Fall Lust bekommen, mir den anzuschauen. Aber ich weiß nicht, ich glaube, so eine Liste mit Sachen, die da auf dem Dreh passiert sind, hätte mir ausgereicht. Da hätte ich irgendwie den Film nicht gebraucht.
Ach, immer, wenn Richard Linklater das hören würde, weißt du, so, ich habe den Film nicht gesehen, aber ich habe jetzt Lust, ihn mir anzugucken. Ich glaube, dann ist Richard Linklater schon zufrieden.
Ja, okay. Dann ist es ja gut. Wenn das,
Ich habe ihn mir danach nochmal angeguckt. Ich hatte ihn tatsächlich schon gesehen. Ich meine, wenn man irgendwie 10 Jahre lang in der Arthouse-Videothek arbeitet, dann kommt man einfach nicht dran vorbei. Ja. Fand das wirklich sehr schön, einfach weil Richard Linklater eben nicht außer Atem kopiert und die das Filmische quasi auch kopiert von Godard, der einfach sehr viel gebrochen hat mit der Filmsprache. Ne? Also wir haben es ja dann auch in den Dreharbeiten, kriegen wir es ja auch immer wieder mit so. Aber die Figuren gucken doch irgendwie in die gleiche Richtung und die gucken doch beide irgendwie in die Kamera und so. Das ist doch überhaupt nicht logisch und so. Und auch die Schnitte innerhalb von Szenen, die halt eben nicht aneinander passen und so. Also dieses Brechen quasi mit Filmkonventionen, dass Godard gerade eben auch in Außer Atem perfektioniert hat, das übernimmt Linklater in seinem eigenen Film nicht und da maßt er sich halt auch nicht irgendwie an, hier einen Film der Nouvelle Vague irgendwie nachzudrehen oder so. Aber er schafft es sehr gut, den Vibe einzufangen so und die Stimmung und die Zeit halt irgendwie einzufangen und wie das halt alles so gewesen sein könnte eben in diesen Dreharbeiten. Es gibt natürlich immer wieder Momente, wo dann eben auch die Off-Stimme kommt und dann uns alle möglichen Namen aneinander an den Kopf geworfen werden und das dann auf so einer Party auch mal sehr schnell gehen kann, dass man da viele Namen und Personen halt irgendwie kennenlernt. Ne? Namen, die man teilweise ja auch schon gehört hat, Louis Malle, Truffaut, all dieser Kreis, mit denen er halt eben dort sich umgeben hatte. Aber es überfordert einen nicht, finde ich. Es macht einfach Spaß. Es ist einfach eine gute Zeit, so die man hat. Wobei ich jetzt im Vergleich zu den anderen Linklater-Filmen, und ich mag ihn ja wirklich sehr gerne, hier jetzt nicht so das Gefühl hatte, dass ich sehr warm werde mit den Figuren. Also es ist jetzt nicht so, normalerweise hat man bei Linklater ja schon eher so auch so eine sehr menschliche Komponente da halt einfach drin. Hier ist es doch eher dokumentierend.
Ja. Und die Coolness so ein bisschen. Also ich dachte mir so, okay, Godard mit seiner Sonnenbrille, wie er da so sitzt und eine raucht und so ein bisschen einfach hinplätschern lässt und auch so ist so, ach egal, dann für heute haben wir genug gedreht, so, aber wir müssen das schaffen. Jetzt, egal, so, es war schon irgendwie cool. So, ich weiß nicht, ob das akkurat ist, aber es war einfach, ich dachte mir so, ist schon irgendwie, der hat schon was, der Typ, so in dem Film zumindest.
Ja, wobei er ihn ja nicht irgendwie auf den Thron hebt oder so.
Nee, das
und
nicht.
Ihn
das
so
nicht.
Als den großen Regisseur hier auch inszeniert. Da, ja, der, das ist schon planlos. Ganz,
ja, genau,
ganz schön
extrem
viel.
Planlos.
Das Drehbuch entsteht während des Drehs. Ne?
Und genau, ist einfach ein Chaot halt.
Wenn er gerade eine Inspiration hat, dann kommt halt irgendwie was bei raus und dann wird halt gedreht. Und wenn nicht, dann halt eben nicht. Dann drehen wir halt morgen weiter.
Ja.
Aber ja, was ich aber dann auch schön finde, ist, dass die Kamera dann und die Erzählung dann ja auch eben dann einfach weiter wandert, ne, zu den anderen Figuren und sich viel halt eben auch bei natürlich klar eben Jean-Paul Belmondo und
Jean Seberg.
Jean Seberg.
Die drei Jeans einfach.
Jean Seberg.
Jean-Paul, Jean-Luc
und Seberg halt aufhält. Und das macht dann auch Spaß, irgendwie den beiden zuzugucken. Vor allen Dingen, wenn man dann halt, wie gesagt, danach dann auch das den Originalfilm sieht und sieht, welche Szenen dann dabei rausgekommen sind. Das ist einfach immer wirklich schön. Und wenn du jetzt auch weißt, wenn du die Szene halt eben dann in diesem Apartment siehst, in diesem Hotel siehst, also in diesem kleinen Raum mit dem Bett eigentlich nur drin so und du weißt halt, da hinten steht jetzt gerade ein Godard. Alle stehen halt irgendwie in der Ecke drumherum und so. Das ist schon echt sehr, sehr witzig, sich das dann auch vorzustellen und auch die Szenen auf der Straße, ne, viel improvisiert halt einfach und was, wenn du mitkriegst oder weißt, was dann im Hintergrund eigentlich geredet wurde, das ist schon echt toll und das Casting ist halt einfach auch toll, ne? Also Aubry Dolan als Jean-Paul Belmondo, er sieht so gespuckt wirklich aus wie das Original und spielt auch wirklich trotzdem gut. Und Zoe Deutsch als Jean Seberg ist auch super gecastet. Guillaume Marbeck spielt Jean-Luc Godard und das macht er auch sau cool.
Ja.
Also ich mochte, dass die alle beschriftet waren, also dass alle Figuren Namen angezeigt, also gezeigt bekommen haben, um so ein bisschen auch eben so zu merken, so, die sind alle mit dabei gewesen. Das war so diese Welt, in der die irgendwie geschaffen haben. Ich habe mich sehr gefreut über Jacques Demy und Agnes Varda, auch den kurzen Moment, aber ich hatte keine schlechte Zeit. Ich schaue mir mal das Original nochmal an und dann denke ich nochmal für den Film nach.
Mach das doch mal, Mensch. Alex sagt auch, er kennt das Original auch nicht. Absoluter Nichtkenner des Originals. Gott, ja.
Das ist extrem enttäuscht.
Wir diskreditieren uns hier gerade als kritische Filmredaktion.
Das Kinomagazin, ja, ja. Ach, verdammt. Ist klar.
Echt? Ich schneide das nachher alles raus.
Das habe ich nicht geschaut, Magazin.
Ich schneide das alles raus. So, ja, also Alex, auch absoluter Nichtkenner des Originals, fand ihn ganz, ganz toll und hat sich gefragt, ob Godard wirklich so ein cooler Typ war. Und manchmal hat er ihn auch einfach nur unfassbar sauer gemacht, vor allem weil so unglaublich dämlich. Also alles drin, auf jeden Fall auch für Alex. Nouvelle Vague.
Klingt ja doch gut.
Ne, wie gesagt, was ich dann, wo ich noch ein bisschen mehr auf jeden Fall mein Herz verschlägt, ich habe es ja eben auch schon gesagt, nächste Woche startet dann Blue Moon und oder am 26. Also auf jeden Fall kommt der demnächst auch in die Kinos. Schon wieder ein neuer Richard Linklater, es freut mich sehr. Da könnt ihr euch dann auch schon mal drauf freuen. Start am 26.03. Mit Ethan Hawke in der Hauptrolle und auch wieder ein künstlerisches Dokument quasi, aber eines was halt nicht ganz so dokumentarisch ist wie dieses hier in jedem Fall. Nouvelle Vague ab dieser Woche in den Kinos und wir haben am Ende der Sendung außerdem DVDs und Blu-rays für euch von Studio Kanal von Jean-Luc Godards Außer Atem.
Herzlich willkommen nochmal alle zusammen in dieser wunderschönen Landschaft. Jeder weiß, worum es geht. Dazu brauche ich jetzt gar nicht mehr viel zu sagen. Das ist ein Geschenk an euch und ich hoffe, dass ihr diese Chance nutzt. Ihr könnt hier oben, sozusagen unter entschärften Umständen, euer Leben außerhalb der Klinikmauern proben. Unsere Tage sind hier strukturiert, das heißt, wir werden alles gemeinsam machen. Wir werden gemeinsam essen, gemeinsam kochen, es wird einen Abwaschdienst, einen Küchendienst geben, jemand muss sich um die Wäsche kümmern und wir werden gemeinsam Ausflüge unternehmen. Es geht also um Gemeinschaft. Gibt's noch irgendwelche Fragen?
Fragen? Nein? Gut, dann weiter.
Filmstarts der Woche.
Wir wollen reden über einen Film, bei dem sich auch der Verleih nicht so richtig hundertprozentig einig waren, ob sie ihn jetzt A Poet oder Un Poeta nennen. Er kommt jetzt irgendwie als beides ins Kino, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Der Film von Simon Mesa Soto, ja, ein kolumbianischer Film. Selten im Kino, ne? Hier eigentlich ja, bei uns.
Auf ja, auf jeden Fall.
Und lass uns mal ein bisschen erzählen. Oscar Restrepo, wo wir diese Woche Oscar-Woche haben, passt das natürlich ganz hervorragend. Oscar Restrepo ist ja eine ziemlich tragische Gestalt.
Ja, er ist Poet und auch das sagt er schon auch ganz viel. Das ist so das Wichtigste, was er über sich sagt. Dafür lebt er. Funktioniert aber nicht wirklich in irgendeinem anderen Kontext und auch nicht mehr wirklich in dem Poet sein. Also er hatte zwei Bücher geschrieben, aber in seinen 20ern, so wie ich das verstanden hatte, und ist schon auf jeden Fall eher in seinen Ende 40er, 50ern in dem Film, so genau weiß ich das nicht. Das heißt aber schon auf jeden Fall eine Weile nicht mehr geschrieben.
Lebt immer noch bei seiner Mutter.
Lebt bei seiner Mutter, schläft manchmal auf der Straße, trinkt sehr viel und geht so auf in diesem, redet immer nur darüber, dass er ja Künstler ist, also dass er ja Dichter ist und über seinen Lieblingsdichter, der sich umgebracht hat und auch so eine tragische Figur, also geht auch sehr auf in diesem tragisch sein und
ja, ich hätte mich schon in den 30ern umbringen sollen, ne, so wie er quasi.
Genau.
Damit er halt irgendwie einen Legendenstatus erreicht.
Genau, ich wäre jetzt berühmt, wenn ich mich umgebracht hätte vor 20 Jahren oder so. Genau. Und ist so umgeben mit ganz vielen Menschen, die irgendwie mehr von ihm wollen. Seine Familie möchte, dass er Geld verdient, damit er nicht mehr bei der Mutter lebt und ihr auf der Tasche liegt.
Und es gibt eine Teenager-Tochter, ne, aus einer früheren Beziehung, deren Erwartungen er natürlich auch irgendwo erfüllen will, die ihn aber auch schon irgendwie als Kindskopf abgespeichert hat und ihn eher bemitleidet. Ja, er ist auch eine bemitleidenswerte Kreatur, wirklich. Und er lebt auch irgendwie in seinem Mitleid, ne? Der verkannte Künstler.
Ja. Genau. Und dann, weil er eben Geld braucht und von anderen immer weiter dazu überredet wird, wird er dann Lehrer.
Aber er windet sich ja wirklich.
Er tut wirklich alles, um nicht Lehrer zu werden, bis er es dann doch tut. Genau. Und da lernt er dann eine Schülerin kennen, die auch ja, also die Gedichte schreibt und die er wahnsinnig talentiert findet.
Mm, Your Lady heißt sie, genau, eine 15-Jährige.
Ja, Jolali oder so, ja.
Jolali, glaube ich. Ja, genau. Ja. Die halt eben ja, Texte und Zeichnungen in ihr Buch skribbelt, halt immer wieder im Unterricht. Und dieses Buch ja, bekommt er halt eben in die Hände und entdeckt ihr Talent.
Genau. Und dann will er ihr eben helfen, Erfolg zu bekommen. Das ist so die, das ist so startet, ja, genau, das ist so die, der Film, die Story so ein bisschen. Ich hatte auch ein sehr gemixtes Erlebnis mit diesem Film. Es gab ganz viel, was ich sehr toll fand daran. Also zum einen dieses, dass er ja überhaupt nicht funktioniert und alle Menschen immer wieder enttäuscht, aber doch auch jetzt kein schlechter Mensch ist. Und dass auch Menschen gefährlicher sein können, die in der Welt funktionieren. Also dieser andere Dichter, der ja so bei dieser Poet Society irgendwie immer wieder ist und der ihn auch immer wieder sagt, wie schlecht er ist, also der Oscar immer wieder sagt, wie schlecht er ist, der heißt Efrain, wirkt ja viel gefährlicher eigentlich, aber er funktioniert halt in der Gesellschaft und er hat so eine Fassade irgendwie, die er aufrechterhält, was ich sehr spannend fand in dem Film. Also deutlich schlechterer Mensch, aber man merkt's nicht. Und ich fand schon auch die Darstellung von Oscar sehr spannend. Es war nur, ich glaube, ich kenne zu viele Menschen, die so sind wie er. Und ich glaube, das war auch schwer zu gucken. Also ich hatte eine ganz furchtbare Zeit, den Film zu schauen tatsächlich. Mir ging es super schlecht dabei. Aber ich fand ihn gut. Aber das hat es natürlich schwer gemacht irgendwie, da auch den Humor drin zu finden. Also ich hatte nicht so viele, ich habe schon gesehen, dass es witzig sein sollte oft, aber ich habe den Humor nicht wirklich darin gefunden oder nicht finden können.
Es ist halt eine Tragikomödie schon in jedem Fall, aber deutlich mehr Fokus auf die Tragik als die Komödie.
Ja.
Also der Humor ist sehr leise und sehr zwischen den Zeilen vergraben. Man lacht halt eher über diese skurrile Figur und wie gesagt sein Selbstmitleid und sein Leid halt irgendwie, indem er sich da ergeht. Ubel Marios spielt das auch ganz wundervoll, wirklich. Ja. aber der Film, das mochte ich halt wirklich ganz gerne, bricht halt eben auch mit den Erwartungen. Ne? Also wir haben ja jetzt hier keinen Good Will Hunting oder so. Ne? Wir haben jetzt hier nicht die klassische Geschichte des Underdogs, der halt irgendwie entdeckt wird von einem großen Mentor. Das ist halt eben bei ihm und Your Lady halt eben nicht so der Fall. Ne? Denn sie, das bekommt man ja auch ganz klar mit, halt eben andere Probleme beziehungsweise auch eine andere Vorstellung von ihrem Leben und ein anderes Lebensumfeld einfach in dem sie da ist. Und da ist der Film dann ja auch nochmal so ein sozialer Kommentar halt einfach auch.
Absolut. Und das ist ja auch irgendwie interessant, weil das ja von den jungen StudentInnen auch angesprochen wird, dass ja Kunst und Poesie ein Privileg ist, sich damit auseinandersetzen zu können, weil wenn man eben nicht genug Geld hat, kann man das nicht. Aber sobald sie dann ins Bild kommt, wird sie trotzdem total darauf reduziert und das wird sich nicht irgendwie, also sie wird ja dann quasi, also Solari wird dann quasi gezwungen, Gedichte zu schreiben darüber, dass sie arm ist und darüber, dass sie auch ihre Haut dunkel ist. Also es geht auch total um Rassismus und sie wird dann komplett darauf reduziert und ihre Gedichte sind dann nicht gut genug. Sie soll dann extra ein Gedicht schreiben, was darum geht, wo sie sich damit dann darauf wieder beschränken. Plötzlich ist sie dann bei den ganzen hier aus Dänemark, die weißen, ich weiß nicht, Dänemark, glaube ich.
So. Dänisch oder Norwegisch oder was? Ne, Schwedisch? Also auf jeden Fall irgendwie skandinavische UN-Attaché quasi, die da hinkommt.
Die dann weint, weil so dieses arme Mädchen mit der dunkleren Hautfarbe plötzlich so wahnsinnig bewegende Sachen sagt, aber halt nur, weil sie darüber redet, wo sie herkommt und nicht über die Sachen, über die sie sonst spricht in den Gedichten, die ich deutlich schöner und also spannender finde. Und das sollen sie ja wahrscheinlich auch sein in dem Film, die sie in ihr Buch geschrieben hat. Und das sind super spannende Momente, die sie auch mit so sehr viel Feinheit erzählen. Und die finde ich super. Die haben mir sehr gut gefallen.
Ja, finde ich auch auf jeden Fall, dass der Film sehr fein erzählt und sehr gut beobachtet ist. Wie gesagt, auch toll gespielt durch die Bank. Und eine echte Überraschung halt einfach. Ja. Also ich hatte mich auf nichts irgendwie eingestellt und mir angeschaut und war wirklich überrascht davon, wie gut er mir dann doch gefallen hat und wie viel da drin steckt.
Ja.
Hm. Ja. Ja. Deswegen Empfehlung auf jeden Fall von uns, A Poet oder Un Poeta.
Ja, definitiv.
Läuft ab dieser Woche in den Kinos. So, und wir stellen uns jetzt hier alle im Halbkreis auf und nehmen uns in die Arme und dann wird geshakt, würde ich sagen. Hier ist Worship von Daniel Bloomberg, der uns einstimmt auf den nächsten Film.
Filmstarts der Woche.
Ja, das ist es in etwa, was euch erwartet. Über den Zeitraum von knapp 2,5 Stunden, The Testament of Anli, kommt bei uns jetzt in die Kinos. Genau, da kommt die Vorgeschichte quasi. In diesem sakralen Tonfall wird die gesamte Geschichte erzählt von einer weiblichen Stimme aus dem Off, die berichtet, wie das denn alles so gewesen ist damals bei Anne Lee im 17. Jahrhundert, in dem wir uns hier befinden. The Testament of Anne Lee erzählt die wahre Geschichte der Gründerin der Shaker. Und die Shaker sind die Shaking Quaker, also die Quaker, eine christliche Glaubensgemeinschaft, vor allen Dingen in den Vereinigten Staaten ansässig, heute zumindest das Quäkertum, dort halt irgendwie noch die Wurzeln, aber die Wurzeln ursprünglich halt eben auch im England im 17. Jahrhundert. Und aus dieser Glaubensrichtung der Quäker sind halt eben die Shaker entstanden. Und das, weil Anne Lee Visionen hatte. Wir befinden uns halt hier eben im 17. Jahrhundert und in einer sehr ärmlichen Umgebung in Manchester. Das Volk ist unterdrückt und leidet in jedem Fall unter der Armut. Und so wächst halt eben auch Anne Lee auf und landet dann auch im Gefängnis und hat dort Visionen, hungert dort, macht einen Hungerstreik dort. Und diese Visionen, die manifestieren sich dann halt eben auch darin, dass sie andere begeistert und andere ja eben für den Glauben begeistern kann. Und diese Form des Worships, also der Anbetung, der christlichen Anbetung halt irgendwo dann mitformt. Also sie ist nicht die Begründerin der Shaker-Bewegung, aber sie ist definitiv eine der wichtigen Figuren dann halt eben, die dort ja eben tanzen, singen und ihren Glauben an Gott halt eben in so, ja, fast schon hypnotischen Ritualen halt eben dann begehen und dann diesen Glauben auch in die Vereinigten Staaten tragen. Die große Reise über den Teich folgt dann und dort versuchen sie dann halt eben sesshaft zu werden und ihren Glauben auch zu verteilen und zu verbreiten, werden aber auch da wieder von der Regierung, von den Oberen halt eben dann unterdrückt und das Ganze endet nicht so gut. Auf jeden Fall, so viel kann ich schon mal sagen. Es ist schon echt ein Erlebnis, es ist wirklich toll ausgestattet, es ist schon echt ein aufwendiger Film, hat man so das Gefühl. Amanda Seyfried geht voll ab, die ist wirklich, geht völlig auf in dieser Rolle, hat das ja auch schon in Les Miserables, auch schon mit ihren Gesangskünsten und Schauspielkünsten halt natürlich auch irgendwie in so einem Umfeld zu sehen. Macht das wohl schon wirklich echt gut und leidenschaftlich. Es ist, wie gesagt, ein Ausstattungsfilm auch. Man geht da mit, aber es ist halt so, ich hatte so ein bisschen das Gefühl halt, dass ich nicht so richtig rankomme. Es war mir vielleicht auch einfach alles zu christlich. So alles in allem. Das ist halt irgendwie so der Nachteil, glaube ich.
Ich finde, das klingt sehr nachvollziehbar, dass einem das zu christlich ist.
Ja, voll.
Ich finde es auch noch, ich will auch noch mal sagen, ich glaube, im Trailer steht auch zum Glück nur basierend auf einer wahren Legende, was das, glaube ich, alles ein bisschen einordnet, wie wahr diese ganze Geschichte ist, die da passiert und wer da was für christliche Epiphanien hatte oder irgendwelche Visionen und sonstiges. Ja,
der Film nimmt das 100%ig für voll, natürlich. Ne? Also diese Visionen sind schon, also wir sehen sie nicht manifestiert halt irgendwie auf der Leinwand und so, aber wir bekommen halt schon mit in ihren Augen und in ihrer Wiedergabe dieser Visionen womit sie dann halt eben auch die Menschen da begeistert und fasziniert, dass das schon echt ist und dass sie das halt irgendwie schon durchlebt und erlebt hat. Und sie wird ja wirklich auch so als Jesus-Figur eigentlich dann verehrt, wirklich. Also ne, sie ist ja wirklich die große Führerin dieses Glaubens. Und das ist schon toll gemacht. Also Mona Fastvold, da muss man natürlich noch drüber sprechen. Mona Fastvold ist Norwegerin, lebt aber schon seit vielen Jahren in den Vereinigten Staaten, ist seit 2013 auch liiert mit Brady Corbett und schreibt mit ihm gemeinsam auch die Drehbücher zu seinen Filmen, Vox Lux beispielsweise, auch den ersten, den Leader, Childhood of a Leader, genau, hatte sie auch mitgeschrieben schon mit ihm und jetzt zuletzt halt auch eben der Brutalist. Auch andere Drehbücher geschrieben für andere Filme, aber auch einen Film selbst inszeniert als Regisseurin. Dies ist also quasi ihre zweite große Regiearbeit. Der erste war 2020, glaube ich. Sie hat auch als Schauspielerin schon gearbeitet, aber als Regisseurin verantwortet hatte sie jetzt vorher The World to Come. Das war 2020 ein Netflix-Film, war es, glaube ich, mit Vanessa Kirby und Casey Affleck, also auch schon ein Historienfilm. Und das war schon, es war hier einfach wichtig, halt eben auch eine weibliche Geschichte und weibliche Geschichte einfach auch auf die Leinwand zu bringen, was bisher halt einfach unterrepräsentiert ist. Und das ist auf jeden Fall auch ihr hoch anzurechnen. Wie gesagt, der Film ist gut gespielt und gut ausgestattet bis ins Letzte so. Man guckt sich das halt an. Man guckt da halt zu.
Klingt auch, als hätte sie so eine andere Art von American Epic dann ja gemacht, wie davor eben ihr Mann The Brutalist gemacht hat. Nur nochmal ein bisschen früher nochmal, aber trotzdem einfach was sehr Episches einfach. Zumindest wirkt es vom Trailer her immer so. Mhm. Das ist alles, was sehr Episches ist. Und sie hat, er hat den die Männer-Epic erzählt und jetzt hat sie die Frauen-Epic irgendwie ein bisschen erzählt, so.
Es ist halt so, also ich meine, beim Brutalisten ist es halt natürlich so eine Konzentration auf die eine Figur und der folgt man dann ja auch sehr intim und sehr nah dran halt irgendwie. Hier ist es so, dass man ihr zwar folgt, aber immer eine gewisse Distanz hat zu ihr, weil sie halt eben auch diese Vision hat und dann dadurch halt auch so ein bisschen abgehoben ist natürlich irgendwie von der Wahrnehmung des Zuschauers. Und dazu, ich meine, am Ende steht halt so irgendwie, heutzutage hat die Shaker-Bewegung halt noch 4 Mitglieder. Und genauso fühlt es sich halt auch so ein bisschen an. Es ist fast schon, man hat so ein bisschen das Gefühl von, warum muss ich mir das jetzt angucken oder warum ist diese Geschichte halt irgendwie relevant. Auf der anderen Seite ist sie natürlich aber schon relevant, weil es halt eben eine wichtige Frauenfigur auch gewesen ist einfach. Ne? Also eine, die eben aus ihrer Perspektive halt eben auch nochmal das Ganze anders aufrollt und die Geschichte auch anders aufrollt. Und naja, ich habe mich halt, wie gesagt, einfach in dem Ensemble sehr wohl gefühlt. Tim Blake Nelson, Thomasin McKenzie mal wieder zu sehen, auch in einer großen Rolle. Hier spielt ja quasi die zweite weibliche Hauptrolle neben Amanda Seyfried, die das auch wirklich toll macht. Sowieso bis in die Nebenrollen toll besetzt und toll ausgestattet und schon echt auch visuell und filmisch ein Rausch. Das ist schon okay.
Vielleicht gucken sich den jetzt auch noch ein paar Leute in Deutschland an, weil wenn man so guckt, was, glaube ich, so vorverkaufen sowas eigentlich ist ja sehr schlecht in
aber
Deutschland.
Aber bitte, ich meine, dieses Thema, was tatsächlich ja auch ein durchaus uramerikanisches ist, ne, weil es ja eben auch schon da so seine Historie hat, dass das Thema dann in den Vereinigten Staaten insgesamt 3 Millionen Dollar eingespielt hat. Ich habe jetzt nachgeguckt, der Film ist Weihnachten schon dort rausgekommen und im Januar halt gelaufen, ist also jetzt auch schon dort durch. Und dort alleine nur irgendwie 3 Millionen gemacht hat. Ich sehe schwarz, dass das außerhalb Amerikas noch irgendjemanden interessiert.
Ich habe so ein bisschen geguckt mit anderen Leuten verglichen aus Berlin oder sowas, die erzählt haben, wie dort die Vorverkaufszahlen so sind, weil dort gibt es ja auch 70mm Screening und sowas, weil er ja auch wieder analog gedreht wurde. Und da sagen alle, vermutlich haben sich alle den angeguckt auf der Berlinale, die aus Berlin Bock hatten. Und jetzt gibt's halt so 700 Mannsäle, wo halt irgendwie so 3 Leute drin sitzen. Und ich glaube, bei uns sieht's auch nicht so viel besser aus, wenn ich so gucke, was als am Starttag los war. Und ich würde auch behaupten, dass der Start in Deutschland schon auch so gewählt ist mit der Aussicht, dass gehofft wurde, dass Amanda Seyfried eine Hauptrollennominierung bei den Oscars bekommt.
Mhm.
Weil ich finde, er ist jetzt am Donnerstag vor den Oscars in Deutschland gestartet, was schon, finde ich, impliziert so, okay, wir haben gehofft, sie kriegt einfach, wir haben das Startdatum festgelegt in der Hoffnung, dass sie diesen Oscar-Buzz mitnimmt.
Ja.
Das ist halt nicht passiert und jetzt interessiert halt anscheinend erst recht keiner sich für diesen Film. Wobei ich auch dachte, ich finde, wenn ich den Trailer gesehen habe, habe ich schon immer so, schon auch irgendwie Bock auf den Film, aber gleichzeitig auch so ein bisschen so, boah, so christlicher Kram, weiß ich nicht, wenn das am Ende so ein Film ist, wo du am Ende rausgehst und irgendwie das Gefühl hast, da wurde dir gerade erzählt, wie toll das Christentum ist, weil da hätte ich jetzt eher weniger Nerv drauf.
Das macht er weniger, finde ich. Also da, ich glaube, die Befürchtung kann ich entkräften, aber er ist halt eher eine Draufschau. Also Mona Fastwald hat halt auch gesagt, dass sie selbst eigentlich nicht gläubig oder nicht so christlich ist und das halt irgendwie nicht da so vollkommen mitgeht. Aber sie fand die Geschichte halt faszinierend, die Figur faszinierend.
Das finde ich aber ganz gut tatsächlich. Ja. Also, weil ich brauche dann nicht irgendwie jemand, der mir erzählt, guck dir diese tolle Figur an und wie viel Glück sie für Leute gebracht hat und wie toll Leute irgendwie Erfüllung in Glauben gefunden haben. Was auch sein darf von mir aus, aber das hat für mich dann immer diesen Beigeschmack, dass mir hier irgendwie einfach, dass es einfach nur christliche Propaganda ist im Grunde.
Hm.
Und da hätte ich auch weniger Bock drauf.
Hm. Nee, was sie gesagt hat, ist halt einfach, was sie sehr ehrt bei der Figur, bei dem Menschen und eben dieser Glaubensrichtung, dass sie halt eben alle zusammenbringt, ne? Egal welche Hautfarbe, egal welchen Hintergrund. Und ich meine, dieses Grundprinzip des Tanzes und des Singens, des Gemeinsamen quasi und sich dadurch halt in so eine gewisse Trance auch reinzusteigern, religiöse Trance reinzusteigern, das ist ja nicht nur im Christentum, in diesem Shakertum halt eben so, sondern auch in vielen anderen, sei es jetzt indisch oder, ja, sie gehen halt auch nach Amerika, ne? Also die indigene Bevölkerung dort ist natürlich auch nochmal ein Thema an sich. Ja, aber Interesse habt ihr trotzdem so. Ich meine, es ist schon Kino natürlich, ne? Das ist das Schöne. Es ist wirklich handgemachtes Kino.
Ich hatte voll Lust, genau, aber ich wollte ihn gerne im Original anschauen.
Ja.
Das hatte ich jetzt noch nicht geschafft.
Die Gelegenheit habt ihr jetzt dann in den nächsten Tagen, aber noch ansonsten schaut mal, wo ihr das noch könnt. Macht es zeitnah, denn wahrscheinlich wird er nicht lang in den Kinos sein. Jin wollte ihn auf jeden Fall auch noch schauen. Es lohnt sich alleine schon mal wegen der wirklich tollen Musik von Daniel Bloomberg. Ich kann es nur noch mal sagen, wir hören jetzt noch mal ein bisschen Worshipping und noch mal ein bisschen choralen gemeinsamen Gesang. Hier ist Daniel Bloomberg und Beautiful Treasures Funeral aus dem Soundtrack zu The Testament of Anne Lee, der durchaus ein Musical ist, ohne dass es jetzt eben in der Form des Musicals ist, dass hier durch den Gesang oder durch die Texte die Handlung vorangetrieben wird. Es sind halt eher die klassischen Songs, die klassischen christlichen Songs quasi, die hier neu interpretiert wurden von Daniel Bloomberg.
Sie ist Christin. Und Christen sind an ihrer Entführung schuld.
Christen? Sind das die, die so einen toten Zimmermann anbeten?
Ja, das ist richtig. Ein Rebell gegen den Staat, ein Jude. Er hieß Christus.
Jetzt wisst ihr Bescheid. So, wir machen weiter hier mit den
Filmstarts der Woche.
Und da haben wir noch einen Film für euch gesehen und da hört ihr jetzt eine Stimme wieder, die wir lange nicht gehört haben. Die Lisa ist wieder da. Hurra!
Yeah.
Und sie hat sich das geheime Stockwerk angeschaut.
Hallo ihr Lieben, hier ist Lisa, meldet sich aus der Elternzeit. Yay! Yeah. Ich freue mich sehr, dass ich es endlich mal wieder geschafft habe, einen Film für euch zu gucken. Und es ist sehr charakteristisch für mein momentanes Leben. Haha, ich habe einen Kinderfilm geschaut. Das geheime Stockwerk von Norbert Lechner. Ein Film über den jungen Carly, der 12 Jahre alt ist und mit seinen Eltern zusammen ein altes, aus dem frühen 20. Jahrhundert bestehendes Hotel wieder aufbaut, also saniert, und die wollen das in der Provinz wieder so richtig altehrwürdig machen. Also das ist so, wie man sich das aus den 20er Jahren auch vorstellt, so mit riesigen Eingangsbereichen, großen Kronleuchtern, ja, genau. Und er, ihm ist ziemlich langweilig. Er wurde so ein bisschen seiner Welt entrissen, ist nach Österreich gezogen mit seinen Eltern und hat dort jetzt ist jetzt dort dafür zuständig, dieses Hotel irgendwie wieder mit aufzubauen und ihnen auch zu helfen. Vermisst seine Freunde natürlich und ja, es gibt kein WLAN, also ist alles ein bisschen eine blöde Situation für ihn. Und er fährt mit dem Fahrstuhl, der plötzlich stecken bleibt. Und während er versucht, den wieder in Gang zu kriegen, drückt er zwei Knöpfe und landet im Stockwerk seiner Wahl im Hotel, in dem er lebt, aber im Jahr 1938. Und stellt dort fest, dass dieses Hotel ein florierendes Geschäft ist, in dem ganz viele Menschen ein- und ausgehen, er aber auch einfach in Österreich ist, in einem Hotel, das 1938 eben auch viele Nazis beherbergt und in dem Hitler ja die Macht bereits ergriffen hat, der Krieg aber noch nicht ausgebrochen ist und die Reichspogromnacht auch noch nicht stattgefunden hat. Er freundet sich dort sehr schnell mit einem jungen Mädchen an, mit Hannah. Und es wird auch sehr schnell klar, dass Hannah eine Jüdin ist, da sie immer wieder auch von zwei nationalsozialistischen Jungs beleidigt wird und verscheucht wird. Und sie ist aber ziemlich tough und weiß damit auch umzugehen. Und es gibt noch einen Dritten im Bunde dieses Freundeskreises, das ist der Georg. Das ist ein kleiner Junge, der Schuhputzer ist im Hotel und ja, dort arbeitet, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen und auch im Hotel wohnt. Und die drei freunden sich an und Carly ja, interessiert sich auch immer mehr für die Geschichte des Hotels, schlägt seiner Mutter vor, dass er vielleicht auch eine Ausstellung im Hoteleingangsbereich aufbauen könnte und versucht mehr darüber zu erfahren. Und ja, lernt auch in dieser Zeit dann nach und nach, was den Juden eigentlich passiert ist. Also er ist sehr uninformiert für einen 12-Jährigen, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob heutzutage die Geschichte ein bisschen anders gelehrt wird und erst später gelehrt wird. Ich wusste mit 12 auf jeden Fall schon, was den Juden passiert ist. Der gute Junge wusste das überhaupt nicht. Der wusste nur, dass Nazis böse sind, aber hatte gar keine Ahnung davon, was der Holocaust ist. Und findet das nach und nach raus. Gleichzeitig gibt es aber auch eine sehr, sehr schöne, niedliche Detektivgeschichte. Georg, der Schuhputzerjunge, wird nämlich beschuldigt, gestohlen zu haben. In seinem Koffer wird Geld gefunden. Er weiß davon aber gar nichts und Hannah und Carly versuchen, seine Unschuld zu beweisen. Es hat so ein bisschen Emil und die Detektive-Anklänge. Also die beiden fuchsen sich dann durchs Hotel und versuchen, diesen Fall zu lösen. Und gleichzeitig schwebt aber eben diese Gefahr über Hannas Kopf und der ihres Vaters. Und Carly macht sich mehr und mehr Sorgen, umso mehr er eben auch erfährt ja, von dem, was da passiert ist damals. Ich will da jetzt auch gar nicht zu viel verraten und zu viel vorweggreifen. Es ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte für Kinder, meiner Meinung nach. Und es ist vor allen Dingen eine Geschichte, die die Kindern eben irgendwie auf eine leichtere Art und Weise nahebringt, was damals im Zweiten Weltkrieg passiert ist. Und wie es der jüdischen Bevölkerung ergangen ist, aber wie eben auch die deutsche und österreichische Bevölkerung gelebt hat. Und das, ja, ich fand diesen Film, am Anfang habe ich ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, weil ich die Kinderdarsteller ein bisschen hölzern fand. Das Drehbuch ist auch ein bisschen hölzern und schleppt sich so ein bisschen, aber an und für sich hat man dann gemerkt, dass die auch reingekommen sind in ihre Rollen und es wurde, ja, man hat irgendwie mitgefiebert und wollte natürlich auch, dass Hannah das überlebt und es da rausschafft und es war alles in allem wirklich ein sehr schöner Kinderfilm, den ich gerne geguckt habe und den ich auch einfach Familien mit vielleicht ein bisschen älteren Kindern, also jetzt nicht mit 6-Jährigen, ans Herz legen würde, um einfach so ein bisschen die Geschichte unseres Landes, unseres deutschsprachigen Gebiets kennenzulernen und eben auch das Holocaust, ohne eben gleich sofort mit, ja,
so sehr in die Tiefe zu gehen, dass man die Kinder sofort traumatisiert. es ist eine kindgerechte Darstellung dieser Welt. Und ich würde diesen Film wirklich rundum empfehlen. Ich glaube, man kann ihn in der Passage und im Cineplex momentan sehen. Und ja, wenn ihr darauf Lust gekriegt habt und auch Kinder zu Hause habt oder auch einfach Lust auf einen Kinderfilm habt, wo eben die Nazi-Zeit gezeigt wird, aber es jetzt nicht super explizit in KZs geht, dann schaut euch doch gerne das geheime Stockwerk an.
Und das könnt ihr ab dieser Woche in den Kinos. Danke, liebe Lisa. Wir hören dich gleich vielleicht nochmal hier in der Sofa-Ecke. Vorher aber noch ein Blick auf die sonstigen Filmstarts. Leider haben wir es nicht in Reminders of Him geschafft. Den wollte sich Aki noch anschauen, denn die ist ja durchaus Fan von den Büchern von Colleen Hoover. Und von der kommen ja jetzt irgendwie alle gerade ins Kino, offensichtlich. Da hatten wir ja zuletzt, weiß noch jemand, wie der letzte hieß?
Wie heißt der jetzt gerade?
Reminders of Him, für immer ein Teil von dir.
It Ends With Us war noch da, war glaube ich der erste.
Das ist der davor gewesen, dass der andere war der...
Genau, All das Ungesagte zwischen uns war der letzte.
Ja.
Ah. Und nur ein einziges Mal war der erste dieser drei.
Ja.
ja,
keine
das also die Filme, die bisher sehr erfolgreich von Colleen Hoover verfilmt wurden, die Bücher, die verfilmt wurden, sehr erfolgreich und deswegen jetzt also auch ein neuer, für immer ein Teil von dir, Reminders of Him, läuft ab dieser Woche und wir haben die Romanvorlage nachher auch für euch zu gewinnen. Ja, dann naht Ostern und da kommen dann ja in der Regel, wie gewohnt, christliche Kinderfilme ins Kino auf missionarischer Tour. Jetzt also in diesem Fall und in diesem Jahr Johannes und das Licht der Welt. Und dann gibt es einen Dokumentarfilm aus Dänemark, Deutschland und Norwegen, Koproduktion Mein neues altes Ich, eine Reise in das Mysterium der Menopause von Louise Unmark Kjeldsen, ist genau das, was draufsteht. Die Hälfte der Weltbevölkerung durchlebt die Menopause. Ein Drittel aller Frauen hat so schwere Symptome, dass sie Mühe haben, ihren Alltag zu bewältigen. Trotzdem ist über diese Lebensphase sehr wenig bekannt. Das will dieser Dokumentarfilm ändern. 75 Minuten. Kurz und knapp und bündig. Mein neues altes Ich. Jo, und das waren sie, die Filmstarts in dieser Woche, in der Oscar-Woche, auf die wir natürlich auch gleich noch gucken werden. Wir schauen aber auch noch, was es sonst so vielleicht Interessantes im Streaming gibt, beziehungsweise auf DVD und Blu-ray. Vorher nochmal ein bisschen Musik aus dem Soundtrack zu The Testament of Anne Lee, Daniel Bloomberg und Clothed by the Sun, der Song zum Abspann.
Ich möchte ein Entdecker werden, wie der große Magellan.
Oh, da kommst du zu spät. Es gibt nichts mehr zu entdecken.
Yeah, shake it. Wir haben noch ein bisschen was für euch und zwar die
Filmriss-Sofa.
Genau, da haben wir noch ein bisschen was geguckt. Und zwar hat sich die Lisa His and Hers angeschaut. Ja, wie sie selber sagte, sie hat Zeit gehabt und sich das angeguckt. Und ob es sich lohnt oder nicht, das erfahrt ihr jetzt.
Hallo ihr Lieben, mir war langweilig und ich habe ganz viele Miniserien auf Netflix gebinged. Unter anderem eine neue Miniserie und zwar His and Hers mit 6 Folgen, die es momentan auf Netflix gibt. Eine Thriller-Serie, mit der ich gar nicht gerechnet hätte. Also normalerweise gucke ich sowas nicht so gerne, aber... der Cast war einfach zu gut, um es nicht zu gucken. Ich wollte unbedingt mal wieder John Bernthal sehen und Tessa Thompson spielt auch mit. Und die beiden spielen irgendwie ein Paar, also das zwar getrennt ist, aber irgendwie ein Paar. Und ich finde sie hot und ich dachte so, okay, komm, guckst du dir das mal an. His and Hers ist eine Thriller-Serie auf Walmart-Format oder wie auch man das nennt. Ich glaube, Hallmark-Movies. So ungefähr fühlt es sich an, obwohl der Cast so großartig ist und ich verstehe nicht, wie sich Tessa Thompson und auch John Bernthal dafür hergegeben haben. Aber man muss sagen, sie spielen beide Charaktere spitze. Es geht um eine kleine Stadt in den USA, in der Nähe von Atlanta, Dahlonega. Und in Dahlonega leben, ich habe es mal recherchiert, ungefähr 7000 Einwohner. Und in dieser kleinen verschlafenen Stadt wird eine junge Frau ermordet, im Wald auf ihrem eigenen Auto aufgefunden. Sie wurde erstochen. Der Detective, der diesem Fall zugeordnet wird, gespielt von John Bernthal, Jack Harper, versucht herauszufinden, was ihr passiert ist. Und es wird sehr, sehr schnell klar, dass er diese junge Frau auch kennt, weil es ist eben so ein kleines verschlafenes Nestchen, ne? Da kennt jeder jeden, also ihm ist bewusst gewesen, wer das ist. Und gleichzeitig gibt es eine Reporterin aus Atlanta, Anna, die von Tessa Thompson gespielt wird, die ebenfalls in diese Kleinstadt reist, da sie nach einem Schicksalsschlag nicht mehr sie war ursprünglich die Moderatorin in dieser Station und wurde abgelöst von einer neuen Moderatorin, die super schön und super jung und super tough ist. Und sie versucht, sich ihren Job zurückzuholen und geht erstmal als Außenreporterin nach Dahlonega, um eben in diesem Fall zu ermitteln, weil sie der Meinung ist, da muss mehr hinterstecken. Man kriegt auch schon von Anfang an so ziemlich das Gefühl, dass sie mehr weiß, als sie sagt. Und sie fährt dann dahin und man stellt dann fest, dass der Schicksalsschlag eben war, dass sie ihr Kind verloren hat. Und ihr Mann ist Detective Jack Harper, der auch versucht, diesen Fall aufzulösen. Die beiden sind sich seit dem Tod des Kindes, von dem man auch nicht weiß, wie es gestorben ist, erstmal sehr fremd und versuchen dann jeder für sich so ein bisschen diesen Fall aufzuklären. Sie kommt ihm immer so ein bisschen voraus, also ist ihm immer ein bisschen voraus, er ist ihren anderen Stellen voraus. Beide verheimlichen unfassbar viel, beide wissen mehr über diesen Fall, als sie zugeben. Und das spitzt sich dann über diese 6 Folgen mit vielen Twists and Turns zu. Das beruht auch auf einer Buchvorlage. Ich weiß jetzt ehrlicherweise nicht, wie das Buch ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es genauso ist wie die Serie, also sehr ähnlich, auch von der Struktur her. Es gibt da unterschiedliche Charaktere, zum Beispiel die beste Freundin der Ermordeten ist eine Schuldirektorin. Dann gibt es noch die Schwester von Jack, die auch mit den beiden befreundet war in der Jugend. Und Anna selbst war auch mit der Verstorbenen zumindest bekannt, das merkt man. Da kommt dann natürlich immer mehr raus und alles ist ganz dramatisch und schrecklich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also es sind super viele Twists and Turns. Und ich habe mit sehr vielen Mördern gerechnet oder auch nicht gerechnet. Relativ schnell war mir klar, wer es nicht ist, wer es eventuell sein könnte. Das Ende hat mich tatsächlich überrascht, aber es war echt unfassbar schlecht. Also ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal eine Miniserie gesehen habe, die mich so enttäuscht hat. Nicht wegen der Schauspieler. Die Schauspielenden waren großartig. Also Tessa Thompson und John Bernthal, oh mein Gott. Wirklich sehr attraktive Menschen, die sehr gut schauspielern können und sehr viel Charisma haben. Die haben es dann auch irgendwie geschafft, dass ich für diese 2 doch eher unsympathischen Charaktere zumindest so ein bisschen geroutet habe. Aber letztendlich waren das alles absolute Vollpfosten, die sich durch ein Logikloch nach dem anderen gegraben haben. Ich kann euch jetzt leider nicht so genau sagen, warum, weil ich euch da auch nichts vorwegnehmen möchte. Das Spannende an dieser Serie ist nämlich tatsächlich, dass immer mal wieder was Neues passiert, wo man sich denkt, wow, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Aber ganz vieles sieht man auch kommen. Und das Ende sieht man nicht kommen, aber auch nur, weil es so dermaßen absurd ist, dass, das ist einfach also komplett fern von allem, was irgendwie realistisch ist und auch ehrlicherweise ziemlich bescheuert. Und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich bin gelangweilt von diesen Thriller-Romanen und eben auch Serien, die letztendlich vor allen Dingen Frauencharaktere als dauerhaft zickig, anstrengend, gemein und vor allen Dingen übergriffig und toxisch gegenüber anderen Frauen darstellen. Das ist auch schon das Problem, was ich, wenn ihr euch erinnert, mit Promising Young Woman ein bisschen hatte, dass die Frauen in diesen Geschichten immer furchtbar zueinander waren. Und dass es am Ende auch irgendwie immer die Frauen getroffen hat, obwohl die viel weniger zu bestimmten Situationen beigetragen haben als Männer. Und das und dass sie mehr dafür bestraft wurden. Und das ist was, was sich durch so viele Filme und Serien zieht, die so gerne so progressiv sein möchten und zeigen möchten, hey, das geht so nicht, wir können hier keine Gewalt gegen Frauen irgendwie durchziehen und wir wollen aufzeigen, wie schlecht es Frauen geht, wie sexistisch und patriarchal unsere Gesellschaft aufgebaut ist. Und am Ende des Tages werden aber trotzdem immer die Frauen verletzt. Und das ist dieses dieses sensationsgeile, exhibitionistische Darstellen von toten Frauenkörpern. Und ich kann es nicht mehr sehen und ich will es auch nicht mehr sehen und ich will es auch nicht mehr hören. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Und genau so ging es mir mit dieser Serie. Ich habe irgendwann gedacht, ich habe die Schnauze voll. Ich will nicht die ganze Zeit irgendwelche Frauenleichen sehen, die, denen Schreckliches angetan wurde, um dann irgendwie festzustellen, dass da irgend so ein Typ ist, der da auch irgendwie involviert ist, aber oh mein Gott, er war es dann am Ende doch nicht und es ist alles so tragisch und permanent sind die Frauencharaktere auch nur in so einem Neid drin, neidisch auf andere Frauen in ihrem Leben und niemand ist wirklich nett zueinander, niemand hat sich wirklich gern, außer halt irgendwie so ein bisschen John Bernthal und Tessa Thompsons Charaktere, aber auch die sind irgendwie völlig gestört und am Ende denke ich mir so, ey, eigentlich hat niemand von euch hier irgendwas verdient, außer es gibt ein kleines Mädchen, die Tochter von Jacks Schwester, also seine Nichte, der gönne ich alles, was ihr in ihrem Leben Gutes widerfährt. Die war super süß, aber das war auch ein Kind und immerhin dieses Kind haben sie in Ruhe gelassen halbwegs. Aber ja, an und für sich wirklich eine Serie, die man sich meiner Meinung nach sparen kann, außer wenn man die Schauspieler gerne sieht. Also ich habe es genossen, 6 Folgen lang mir die 2 anzugucken. Aber den Plot kann man komplett in die Tonne kloppen. Und ist natürlich ein bisschen spannend, wenn man dann rausfindet, oh, das ist jetzt passiert und das ist diese Person und das ist jetzt hier irgendwie, hat jetzt dazu geführt und der war es jetzt doch nicht. Das ist schon spannend, aber ich war dann am Ende auch echt einfach ein bisschen gelangweilt von immer noch einem Twist und immer noch mehr. Und dann hast du gedacht, es ist aufgelöst. Und dann hat die Serie aber noch die letzten 20 Minuten. Man ist so, was soll denn da jetzt noch passieren? Ach nee, es ist jetzt doch noch was anderes. Ja. Insofern, John Bernthal, Tessa Thompson, guckt sie euch gerne an. Aber ihr könnt die auch im Hintergrund laufen lassen, auf Stumm schalten und einfach nur die Leute anschauen. Das ist auch schön. Ansonsten muss man es nicht sehen. His and Hers und Net auf Netflix. Keine Empfehlung.
Jetzt wissen wir Bescheid, ne? His and Hers auf Netflix, keine Empfehlung. Danke dir, Lisa. Das fasst es gut zusammen. Trotzdem schön, dass du uns gewarnt hast. Vielen lieben Dank für die Vorstellung. His and Hers, also jetzt im Streaming. Oder auch schon eine Weile tatsächlich, die erste Staffel da. Gut, wir haben noch einen anderen Tipp für euch, durchaus ein Tipp und der kommt von Aki, aber auf DVD und Blu-ray. Da ist jetzt Shell erschienen über Cape Lights.
So, was erhält man, wenn man The Substance, Der Tod steht dir gut und vielleicht 1-2 Shrimps in den Mixer haut? Da kommt vielleicht Shell raus, ein Horrorsatire mit Body-Horror-Elementen von Max Minghella. Und hier geht's um die ehemalige TV-Schauspielerin Samantha Lake, gespielt von Elizabeth Moss. Die kämpft mit einer stagnierenden Karriere und dem Altersdruck in Hollywood. Kommt einem irgendwie bekannt vor, oder? Sie lernt dann die charismatische Wellnessunternehmerin Zoe Shen kennen, die von Kate Hudson gespielt wird. Und deren Firma Shell hat angeblich eine revolutionäre Verjüngungsbehandlung entwickelt und bietet diese an. Auch das klingelt irgendwie. Naja, zum Glück muss Samantha dann nicht irgendwie Zellteilung betreiben und ihr jüngeres Ich aus ihrem Rücken rauspressen, denn die Behandlung zeigt Wirkung und Samantha hat einfach dann wieder schöne Haut. Alles ist prima, sie fühlt sich jünger, sie sieht jünger aus, alles ist toll und ihr Leben geht wieder bergauf. Denn das geht nur bergauf, wenn du schön bist. Sie kriegt neue Rollen, mehr Selbstbewusstsein und das beste Zugang zu Zoes glamourösen Celebrity-Umfeld. Doch bald merkt sie dann aber auch, dass hinter den perfekten und diesen perfekten Fassaden der Firma etwas sehr Unheimliches steckt. Auch das kommt dann irgendwie alles so ein bisschen bekannt vor. Naja, ich habe mir angeguckt. Es waren 100 Minuten. Hätte ich die mit was anderem verbringen können, vermutlich, aber so schlimm war er dann auch wieder nicht. Also es war schon okay, man kann den gut gucken, es ist recht unterhaltsam, es spielen neben Kate Hudson und Elizabeth Moss sogar noch ein paar andere bekannte Gesichter mit denen ich nicht gerechnet habe. Zum Beispiel Elizabeth Berkley gleich zu Beginn. Und da muss man auch sagen, also als der da losging, da dachte ich, das kann ja jetzt nicht die schauspielerische Leistung sein. Zum Glück nicht. Also die beiden anderen Hauptdarstellerinnen machen einen guten Job. Da ist nichts cheesy, nichts komisch. Das kann man eigentlich ganz gut gucken. Es ist irgendwie auch witzig, dass Kate Hudson, genau wie ihre Mutter Goldie Hawn, in Der Tod steht ihr gut, nun auch in einem Body-Horror-Schönheitswahn-Film mitspielt. Das war ja ein guter Bogen, den man da geschlagen hat und eine gute Besetzung. Ja, und Elizabeth Moss hat sich, glaube ich, einfach ein bisschen selber besetzt, weil sie ist die Co-Produzentin des Films und hat da gedacht, da mache ich doch gleich mal selber mit. Ja, wie es bei diesen ganzen Schönheitssubstanzen, die man dann immer in diesen Filmen nimmt, so ist, da entwickelt sich dann irgendwas Ekliges auf der Haut, was den Film zu einem Body-Horror-Film macht. Da platzt mal was weg, da spritzt mal Blut, da platzt mal der ein oder andere in der Gegend und ja, es geht schon an der einen oder anderen Stelle ein bisschen eklig zu, aber für die, die sowas gucken können, ist das ein bisschen Kinkerlitzchen. Naja, so unterm Strich fand ich den Film dann, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, doch irgendwie ganz nett. Man kann ihn gut gucken, man verpasst jetzt auch nichts, wenn man ihn nicht gesehen hat. Es ist jetzt eine solide, mittelmäßige, gute Sache und ich würde dem Film am Ende vielleicht 5 von 10 Sternen geben. Und ob sich Elizabeth Moss in ihrer Rolle am Ende in einen Shrimp verwandelt und alle umbringt, das kriegt ihr nur raus, wenn ihr den Film guckt. Ich habe jetzt wirklich nichts verraten. Ich habe es mysteriös gehalten. Und es passiert schon noch am Ende was, womit ich nicht gerechnet habe, was ich aber sehr, sehr schmunzlig fand. Das Wort gibt's nicht, aber ich habe es jetzt erfunden. Es war schmunzlig. Also viel Spaß beim Gucken. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Gruß die Aki.
Jo, und Shell ist jetzt erschienen bei Cape Lights. Und erschienen ist auch bei Studiokanal Stiller die Max-Frisch-Verfilmung. Wirklich sehr, sehr gelungen in jedem Fall. Also weitestgehend. Ich hatte auch so meine Dinge, die ich auf jeden Fall nicht ganz so gelungen fand. Aber alles in allem auf jeden Fall sehenswerter Film von Stefan Haupt, Albrecht Schuch, Paula Beer ist noch mit dabei, genau, richtig. Der Film ist jetzt erschienen bei Studiokanal auf DVD und Blu-ray und auch zu gewinnen gleich. Ganz klein im Kino gelaufen war Another German Tank Story und jetzt auch auf DVD erschienen. Zwei Worte dazu.
Ja, kleines Dorf, was durch einen Filmdreh und einen Panzer, der dadurch angeschleppt wird, viel umgekrempelt wird und zeigt, was das so alles tut in kleinen Dörfern. Kleine böhmische Dörfer so ungefähr. Und wie man da Unruhe reinkriegt. Ja.
Ist jetzt bei Filmperlen erschienen, der Film Another German Tank Story. Ja, könnt ihr auch schauen und gewinnen. Und dann haben wir auch den von Oliver als durchaus sehenswert beschriebenen, der Mann, der immer kleiner wurde, der Mr. C. Ich muss ihn auch immer noch sehen. Ich habe ihn immer noch nicht geschaut. Muss ich jetzt mal nachholen. Auf jeden Fall die Gelegenheit habt ihr jetzt. Ist jetzt auf DVD erschienen. Der Mann, der immer kleiner wurde. Die unglaubliche, die Geschichte des unglaublichen, die unglaubliche Geschichte des Mr. C. Ne? Mr. C. In Französisch nochmal von Jan Koonen, beziehungsweise hier halt eben auch mit Jean Dujardin in der Hauptrolle als Remake gemacht und jetzt auf DVD zu haben. Ice Road war ein Thriller mit Liam Neeson in der Hauptrolle von 2021. Jetzt gibt es da eine Fortsetzung, Ice Road Vengeance, ebenfalls jetzt auf DVD und Blu-ray erschienen, wieder inszeniert von Jonathan Hensley in der Hauptrolle. Ja, Liam Neeson natürlich wieder hier als Rächer und der Film erscheint ebenfalls bei Cape Light und auch den gibt es zu gewinnen gleich beim Filmquiz. Ja, und wie wir euch ja auch schon mit auf den Weg gegeben haben, die Oscars sind natürlich und deswegen ja, hat sich Aki durch die Kurzfilme geschaut, die in den Oscars nominiert sind, sowohl für den animierten Kurzfilm als auch den Real-Kurzfilm. gefilmten kurzen Spielfilm und hat ja mal ihre Oscar-Prognose aufgestellt und die hört ihr jetzt.
Hallo, habt ihr kurz Zeit? Denn dann lege ich euch sehr ans Herz, noch vor der Oscar-Verleihung am Sonntag die Nominierten für die animierten Kurzfilme 2026 zu schauen. Denn das könnt ihr auf YouTube und bei Disney+. Ich hab's getan und gebe euch einen kleinen Vorgeschmack, denn das solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Allerdings kann man leider The Three Sisters von Timo Kognoff nirgendwo schauen. Da habe ich geguckt, das gibt's aber leider nicht. In einigen Kinos werden alle 5 Kurzfilme noch vor den Oscars und danach im Zusammenhang gezeigt. Und der ist dann damit dabei. Es geht um 3 Schwestern, die versuchen, ein Zimmer ihres Hauses zu vermieten. Und daraus entwickeln sich über mehrere Tage hinweg kuriose Situationen. Es ist minimalistisch gehalten, geometrisch animiert und mit einem komödiantischen Unterton. Und es geht hier um eher absurde Alltagsgeschichten im Vergleich zu den ernsten Konkurrenten, die es sonst noch zu sehen gibt. Und die könnt ihr euch angucken, nämlich zum Beispiel bei Disney+. Da könnt ihr den Retirement Plan gucken. Sehr kurzweilig, geht nur 7 Minuten, von John Kelly aus Irland. Und es geht um einen Mann, der darüber sinniert und fantasiert, was er nach seiner Pensionierung alles tun könnte, während die Realität möglicherweise anders aussieht. Also ihr kennt das ja auch. Was mache ich, wenn ich in Rente bin? Dann reise ich mehr, dann mache ich dies, dann mache ich das. Ich lerne Sprache. Und wie ist es dann am Ende? Es kommt anders, als man denkt. Sehr schöner, kurzweiliger Film, der zum Nachdenken anregt. Könnt ihr euch angucken. Es ist humorvoll, es ist leicht surrealistische Animation. Und der Sprecher ist zum Beispiel Domhnall Gleeson. Und den könnt ihr, wie gesagt, bei Disney Plus schauen. Bei YouTube könnt ihr dann die anderen 3 Filme, die ich euch jetzt vorstelle, schauen. Zum einen Butterfly oder Papillon von Florence Millet aus Frankreich. Dieser Film geht etwa 15 Minuten und erzählt das Leben des jüdisch-französischen Schwimmers Alfred Nakache, von seiner sportlichen Karriere über den Widerstand gegen die Nazis und bis hin zum Überleben von Auschwitz. Dieser Film geht wirklich zu Herzen und die handgemalte Animation zieht einen so in den Bann. Es ist wunderschön stilisiert, es ist sehr malerisch, es ist künstlerisch, es ist wie ein Ölgemälde, ein Pastell, das, um die Bilder zu kreieren, auf der Leinwand verschmilzt. Und als ich den gestartet habe, ich hätte nicht damit gerechnet, wie der fortläuft und was man zu sehen bekommt. Und der berührt einen wirklich sehr. Also Butterfly Papillon könnt ihr bei YouTube über Arte ebenso nachschauen. Ein Film, der mich noch mehr zu Tränen gerührt hat, war Forever Green von Nathan Engelhardt und Jeremy Spears aus den USA. Hier geht es um einen kleinen Bären, der alleine ist und seine Mutter sucht und dann aber von einer Fichte oder von einem Baum quasi aufgenommen und erzogen wird. Hier geht es um ja, elterliche Fürsorge, trotz von Kindern. Und weil der Film eben so kurz ist, will ich auch noch nicht weiter viel verraten. Ich kann nur so viel sagen, nehmt euch ein Taschentuch zur Hand, denn hier bleibt wirklich kein Auge trocken. Ich habe wirklich sehr geweint danach. Das wäre Forever Green bei YouTube ebenso zu sehen. Und zu guter Letzt gibt es noch Das Mädchen, das Perlen weinte aus Kanada von Chris Levis und Maciek Czerczabowski. Der geht 17 Minuten und ist auch eine wundervolle, märchenhaft düstere Geschichte in Stop-Motion-Animation gestaltet. Und es geht um einen Jungen, der in einer düsteren Hafenstadt ein Mädchen trifft oder beobachtet, dass Perlen statt Tränen weint. Und die will er beim Pfandleiher abgeben, die Perlen. Und der wittert da seinen Profit und will den daraus schlagen. Es ist auch hier ein sehr unerwarteter Film. Also was da passiert, auch sehr spannend und zieht einen komplett mit einem Sog in den Film hinein. Ganz, ganz toll. Solltet ihr euch auch unbedingt noch vor den Oscars ansehen. Und wenn ihr dann alle geguckt habt und dann vielleicht noch den Trailer zu The Three Sisters, könnt ihr euch ungefähr ein Bild machen und überlegen, welchen Film ihr vielleicht den Oscar geben würdet. Also für mich ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Papillon und dem kleinen Bärchen aus Forever Green. Und ich denke, der kleine Bär wird das Rennen machen. Aber wir lassen uns mal überraschen. Was meint ihr?
Auch die nominierten Kurzfilme für 2026 für den Oscar könnt ihr auch in knapp einer Stunde alle schauen. Leider, auch hier vorweg, kann man Butcher's Stain momentan nirgendwo gucken. Ist aus Israel und geht 26 Minuten. Da geht es um Samir, einen palästinensischen Metzger. Der arbeitet in einem israelischen Supermarkt und als er beschuldigt wird, Poster israelischer Geiseln abgerissen zu haben, gerät er unter Verdacht. Um seinen Job zu behalten, versucht er verzweifelt zu beweisen, dass er unschuldig ist. Sieht laut Trailer sehr interessant aus, kann man leider nicht offen im Internet gucken momentan, aber wird bestimmt auch bald zu sehen sein. Was ihr euch aber angucken könnt und unbedingt solltet, sind die anderen vier, die man momentan zum Beispiel bei Netflix schauen kann. Da könnt ihr The Singers gucken von Sam A. Davis, der 18 Minuten geht. Und da geht es um ein paar Männer, die in einer heruntergekommenen Kneipe sich treffen und deren Leben eher trostlos wirkt. Und spontan beginnt ein Singwettbewerb, bei dem jeder versucht, die anderen zu übertreffen. Durch die Musik zeigen die Figuren plötzlich ihre verletzliche Seite. Der Film war nicht schlecht, war aber nicht so gut wie die anderen drei, die ich geschaut habe, aber für eine knappe Viertelstunde bei Netflix auf jeden Fall mal nachzuholen. Kommen wir zu meiner Top 3. Gar nicht so einfach, das in eine Top 3 einzuteilen, aber ich habe es trotzdem gemacht. Und zwar Jane Austens Period-Drama. Ja, Jane Austen-Verfilmungen werden ja als Period-Dramen bezeichnet, aber hier haben wir wirklich ein Periodendrama. Denn im England des Jahres 1913 erhält Essie Talbot von ihrem geliebten Mr. Digley einen Heiratsantrag. Hurra! Dummerweise, genau in dem Moment bekommt sie ihre Periode. Der hält das aber für eine schwere Verletzung und muss sofort den Arzt holen. Witzige Viertelstunde, die ihr euch da anschauen könnt, kann ich sehr empfehlen. War wirklich witzig, unerwartet und sehr, sehr gute Dialoge und Auseinandersetzung mit dem Thema, das, glaube ich, keiner damals so als Auseinandersetzung hatte. Schade eigentlich. Kommen wir zu meinem Platz 2. A Friend of Dorothy von Lee Knight aus Großbritannien, der 20 Minuten etwa geht. Er handelt von der älteren Witwe Dorothy, die sehr zurückgezogen lebt. Und als der Teenager JJ seinen Fußball in ihren Garten schießt, entsteht eine ungewöhnliche Freundschaft. Dorothy erkennt sein Talent für Schauspiel und unterstützt ihn, während er gleichzeitig mit seiner sexuellen Identität ringt. Sehr generationsübergreifende Freundschaft wird hier gezeigt, die wirklich zu Herzen geht und sehr, sehr schön war. Es geht um LGBTQ-Identität und Einsamkeit im Alter. Richtig, richtig schöner Film. Könnt ihr gucken bei Disney+. Und ebenso wie Jane Austen Period Drama, den es bei YouTube zu sehen gibt, gibt es auch meinen Platz 1. Two People Exchanging Salivia. Ich bin ehrlich, ich dachte, oh nee, 33 Minuten ziehe ich mir jetzt keinen Kurzfilm rein, wo es um zwei Leute geht, die knutschen. Fehler. Denn dieser Film hat mich von den ersten 10 Sekunden so in seinen Sog gezogen, dass ich einfach weitergucken wollte und nicht mehr aufhören konnte. Es geht um eine dystopische Gesellschaft, wo Küssen verboten ist und sofort mit dem Tod bestraft wird. Die Menschen bezahlen dort Waren nicht mit Geld, sondern indem sie sich gegenseitig ins Gesicht schlagen. Und in diesem absurden System entwickelt sich dann eine tiefe Verbundenheit und Beziehung zwischen einer wohlhabenden Kundin und einer Verkäuferin. Und diese Beziehung bringt sie in große Gefahr. Allein der Stil des Films hat mir sehr, sehr gut gefallen. Er ist komplett in Schwarz-Weiß gedreht und die Ausstattung ist surreal, künstlerisch und hat so einen Sci-Fi-Look. Hat mir so gut gefallen, das hat mich in seinen Bann gezogen. Es war richtig spannend bis zur letzten Minute und auch sehr gefühlvoll. Und hier kommt Macht, Begehren und dieses Verlangen zu jemandem hinzugezogen, sich zu fühlen, so krass heraus. Dieser Film hat mich so mitgenommen und beeindruckt und von allen Filmen war der wirklich der herausragendste, besonderste und ich glaube auch, dass der den Oscar gewinnt. Und den könnt ihr eben auch bei YouTube nachschauen und selber entscheiden, wer von diesen Filmen das Rennen macht und wer es verdient hat. Für mich Two People Exchanging Salvia. Habt ein schönes Wochenende. Bis dann.
Ja, vielen Dank, liebe Aki.
Na gut, dann gib mir eine Tüte Otternasen, ja?
Genau.
Filmriss, Filmquiz.
Letzte Woche gab es hier American Psycho wegen Christian Bale und The Bride. Und in dieser Woche gibt es ein neues. Und das geht in etwa ungefähr, na, wo ist es, wo ist es, wo ist es, wo habe ich es denn? Da habe ich es genau. So.
Übrigens, ich habe den Reiseführer mal gefragt, wie befreit man am besten einen Gefangenen aus Vogue-Sphäre? Die Antwort war bloß nicht. Ich vermute, du hast einen besseren Plan. Naja, ich habe mir überlegt, wir könnten... Hat das einer von euch gesehen?
Was gesehen?
Was waren?
Oh,
gar nichts.
Aber nicht. Ich hab mir das nur eingebildet. Oh! Okay, jetzt halt, stopp! Wir haben doch alle mal stehen bleiben. Hier ist jetzt wirklich gerade irgendwas. Jetzt seht mich an. Hier ist definitiv was faul. Gleich seht ihr es. Gleich seht ihr es. Gleich seht ihr es. Okay, ich denke, wir...
Oh!
Haha, siehst du? Du auch! Ja, was war das? Seifert, was denkst du?
Ja.
Ich denke...
Wenn ihr wisst, was das war, schickt uns eine Mail.
Schreiben an filmriss@popculture.de.
Zu gewinnen gibt es in dieser Woche zu Reminders of Him den Roman von Colin Hoover aus dem DTV-Verlag. Zu Hoppers haben wir das Hörspiel bekommen von Universal. Gibt es auch zu gewinnen. Das geheime Stockwerk, da haben wir Freikarten. Zu Good Luck, Have Fun, Don't Die ebenfalls Freikarten. Und zu Nouvelle Vague gibt es nicht nur Freikarten, sondern auch DVDs und Blu-rays von Außer Atem von Jean-Luc Godard aus dem Studio-Kanal Verleih. Und was wir euch noch empfehlen, ist, dass ihr mal reinhört auf filmriss-leipzig.de, denn da werden wir dann auf jeden Fall auch noch Aki hören zu den nominierten Kurzfilmen in diesem Jahr. Und wo ihr die hören könnt, das schneide ich da auf jeden Fall noch mit rein. Dafür ist jetzt leider nicht mehr die Zeit. Denn wir sind schon auf der Zielgeraden und verabschieden uns von euch. Dankeschön, liebe Johanna.
Gerne, ciao.
Und danke, Flo.
Adele Makrele.
Jo, Gruß an Jin, der ist schon raus. Und Aki, gute Besserung. Und ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.